freue mich, einerseits Gottes Wort mit uns zu teilen, und ich freue mich noch mehr, euch hier zu sehen. Manch einen schon ganz lang nicht mehr. Genau, richtig spannend. Wir leben in spannenden Zeiten, und ich bin so bewegt innerlich, was Gott gerade jetzt tut. Ich frage fast jeden Sonntag, na, wie waren die Gottesdienste? Und man kann es ja nicht aufteilen. Und je nachdem, wo man selber war, kann man von Ehingen oder von Stuttgart oder von Pforzheim berichten. Aber es ist einfach schön zu sehen, wie Menschen wieder auftauchen, wie Menschen wieder mutig werden, wie Menschen wieder kommen. Und vielleicht warst du schon ganz lange nicht mehr da. Herzlich willkommen. Ich habe am Sonntag in Ulm predigen dürfen, und ich weiß nicht, wie viele wirklich zum ersten Mal seit gefühlt anderthalb Jahren gesehen. Das war echt interessant und spannend. Und ich will euch sagen, ich habe für die Namen gebetet während der Woche und gesagt, Gott, die Familie, die fehlt mir noch, und die Familie fehlt mir auch. Und was ist mit denen? Es wäre doch schön, wenn die mal wieder kommen würden. Und siehe da, sie waren da. Und das ist so eine kleine Gebetserhörung, die ich erlebe, gerade jetzt am Sonntag. Und ich werde diese Woche, ich bin sehr ermutigt, weiter zu beten, um noch mehr Gebetserhörungen zu erleben. Und der Philipp antwortet manchmal, oder der Jürgen antwortet Matthias und sagen, hey, das war gut, es tut sich was. Ich höre so viel Gutes gerade hier von Pforzheim, das ist total spannend. Menschen, die wir gar nicht kennen, die hier andocken, herzlich willkommen. Ja, so offensichtlich. Und docken hier an, das ist richtig schön. Wir haben zwei Ulmer, ein Pärchen hierher gesandt, beziehungsweise sie haben sich selbst hierher gesandt. Und da weiß man gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Ja, so einerseits weint man, weil man Tschüss sagen muss, und im nächsten Moment sagt man herzlich willkommen. Das ist schön. Und wir sind unterwegs in einer Reihe, und diese Reihe ist mir ganz wichtig, weil wir, glaube ich, wirklich so als Land was mit diesem Thema was zu tun haben. So nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Land. Corona hat uns sicherlich die letzten anderthalb Jahre sehr verändert und beschäftigt. Und als der Ruf kam, hey, kannst du hier Pastor werden, habe ich zugesagt und manch einen von euch noch nie gesehen gehabt. Und ihr wart auch das letzte Jahr, manche waren da und andere nicht, und so, dass die Realitäten etwa überall. So, und wie die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und wir erleben, wir kommen raus, und das ist gut. So, und diese Geschichte fängt an mit Nehemia. Ich habe vor 16 Tagen genau darüber gepredigt, hier per Stream. Einige von euch durfte ich in Ulm willkommen heißen. Ganz schön, dass ihr da wart. Mein Herz ist aufgegangen. Es hat Spaß gemacht, euch begrüßen zu dürfen. Genau. Aber es beginnt damit, dass Nehemia nachfragt, wie geht es, wie steht es um diese Stadt Jerusalem? Und ich möchte heute so ein großes Bild nochmal malen, nicht von unserer Vision, sondern von dieser Geschichte, und werde am Sonntag da Fortsetzung machen in einem Detail dieser ganzen Geschichte. Aber das große Bild hat so viel mit uns heute zu tun. Das ist nicht irgendeine Geschichte, die man in der Bibel liest und sagt, hey, was hat das, sondern ich empfinde, als ob wir selbst die Nehemias wären, wenn ich ganz ehrlich bin. So, das ist nicht die Story von vor 3000 Jahren, sondern das ist unsere Geschichte. Deine und meine Geschichte. Denn ich glaube, dass jeder von uns in irgendeiner Stelle Verlust erlitten hat. Manche Beziehungen sind nicht mehr so, wie sie waren. Manche Distanz ist hineingekommen, oder? Nickt mal, wenn ihr das so selbst auch erlebt habt. Ja, nicht alles ist genauso geblieben, wie es mal war. Und die Frage ist, leben wir damit? Finden wir uns damit ab? Oder sagen wir, Gott, hilf uns, neues Land einzunehmen. Hilf uns, diese Mauern, diese Lücken zu erkennen und die Lücken ja nicht hinzunehmen, den Verlust nicht hinzunehmen, sondern daran zu arbeiten, dass es wieder gut wird. Am Freitag hab ich als Fußballpastor mit meinen Jungs, und diese Gruppe darf ich seit 4, 5, 6 Jahren begleiten, habe ich einen Sieg gefeiert. Warum? Weil wir mit 15 Jungs Fußball gespielt haben. Vielleicht sagst du, was sind 15 Jungs, könnten viel mehr sein, aber das ist meine Kleingruppe, und Freitag vor 5 Wochen fingen wir mit 5 an. Ich dachte, wo sind die Jungs? Ja, die sind umgezogen, weit umgezogen, eine halbe Stunde weg. Und ich dachte, hey, aber das sind meine Jungs, versteht ihr, da ist Herz, da ist Verbindung. Ich will den Verlust nicht einfach hinnehmen. Wohin gehen die? Haben sie ein bisschen Glauben mitbekommen, und wird dieser Glaube ausreichen? Und seitdem bin ich Taxifahrer geworden. Ja, jeden Freitag, ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich fahre. Und ich erinnere mich, als ich ein Jugendpastor war, dass ich jeden Freitagabend spätestens nach dem Gottesdienst teilweise 2 Stunden, 3 Stunden im Auto saß und meine Jugendlichen um die ganze Welt kutschiert habe. Und jetzt bin ich wieder Taxifahrer geworden. Warum? Weil eine Lücke da ist, weil Menschen nicht mehr da sind. Und es gibt teilweise nachvollziehbare Gründe oder auch nicht. Und die Frage, nehme ich das hin oder sage, ich will nicht mit diesem Verlust leben, sondern ich will meine Menschen, ich will die Menschen, die Gott mir anvertraut hat, wieder bei um mich herum haben. Ich bin ihr Hirte. So, und ich habe das erlebt, Freitag vor 5 Wochen waren wir 5, dann 9, 9, 13 und jetzt am Freitag 15 und ich dachte, wow, ich habe gewonnen. Ich fühlte mich so glücklich. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, so ein bisschen? Ich weiß nicht, wie es in deiner Kleingruppe geht, ja? So, vielleicht sagst du, der ein oder andere fehlt noch. Und ich denke, wir wollen das nicht nur hinnehmen, sondern wir wollen dafür kämpfen. Und ich bin so begeistert, dass das genau hier auch geschieht. Dass wir hier in Pforzheim immer mehr Sonntagsleute willkommen heißen dürfen, die schon davor dazu gehörten. Und genauso schön ist es, wenn Menschen ankommen, die wir vorher nicht kannten. Herzlich willkommen. So, Nehemia hört, und damit geht es, er hört etwas, aber er hört nur, weil er Interesse hat. Er hat Interesse an dem Zustand des Reiches Gottes. Und ich bete und ich hoffe und ich glaube und ich denke, dass wir Interesse an der Sache Gottes haben, oder? Dann nick doch mal, wenn du sagst, ja, ich habe Interesse an der Sache Gottes. Ich habe Interesse, wie es der Gemeinde geht, wie es um der Gemeinde steht, wie es um die Menschen im Einzelnen steht, ist mir nicht egal. Und jetzt hörst du etwas und wie gerne hören wir gute Botschaften. Wer hört gerne gute Botschaften? Also ich liebe gute Botschaften. Aber das, was Nehemia hört, ist eben keine gute Botschaft. Sondern er hört, hey, die Stadtmauer liegt brach und wir sind eigentlich schutz- und wehrlos. Und der Zustand ist miserabel. Und das, was er hört, wird eine Herzenslast. Und ich sehe diesen Mann, wie er überlegt und wie er betet und er fastet und er betet. Und diese Predigt habe ich, wie gesagt, ich habe sie gehört, aber mir geht es um dieses Bild. Sind wir bewegt von der Not, die wir hören? Oder sagen wir so, der Herr hat gegeben, der Herr hat gepriesen, der hat gegeben, der hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. So ist, ich kann doch nichts ändern. Bin ich bereit, die Extrameile zu gehen? Und ihr Lieben, ich predige nicht mir, sondern ich predige euch. Sind wir bereit, die Extrameile zu gehen? Sind wir bereit, Dinge zu tun, die wir vielleicht vorher nicht getan haben, damit wir gewinnen? Und hier ist Nehemia und er hört von dieser Not und er sagt, Gott, es ist mir ein Herzensanliegen. Und dann geht er hin und sagt, du hast es mir auf mein Herz gelegt, für Jerusalem etwas zu tun. Und er entscheidet sich, ich werde ein Teil der Lösung. Und das will ich dir zurufen. Ich glaube, nicht aufgrund von Corona, sondern weil du Kind Gottes bist. Weil der Geist Gottes in dir lebt und weil Gott dir einen Auftrag gegeben hat, bist du ein Teil der Lösung Gottes. Wie oft habe ich hier schon betont, was Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So, und das ist nicht der Auftrag von wenigen. Das ist nicht der Auftrag der 12 Jünger, die Jesus, oder der 11 oder 10 Jünger, die Jesus da noch hatte, sondern das ist unser Auftrag. So, du bist Kind Gottes. Der Geist Gottes wohnt in dir und du hast einen Auftrag. Und deswegen sind wir ein Teil der Lösung. Und ich meine nicht nur die 10, 20, 30 Menschen noch zu rekrutieren, die vielleicht nicht kommen, sondern wie viele Menschen sind hier, die Jesus nicht kennen. Pastor Sam Bayer hat gesagt, meine Stadt hat 27.000 Einwohner und ich wünsche mir alle in meiner Church. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube das nicht. Aber ich glaube, dass wir Salz und Licht sein dürfen und ich glaube, dass wir ein Teil der Lösung Gottes sein dürfen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dein Herz neu erweichen lässt von der Not, die du siehst. Nicht von der Not, die du nicht kennst, nicht von der Not, die du nicht siehst, aber die Not, die du siehst, darf dein Herz berühren und du darfst genau dasselbe sagen, was ein Nehemia sagt, der Herr hat es in mein Herz gelegen, für Jerusalem zu tun. Und dann kommt er in Jerusalem an und schaut sich diese Stadt an und er macht sich genau ein Bild und er vermittelt seine Vision. Die Vision von einem wird zur Vision des ganzen Volkes. Das ganze Volk steht auf und sagt, ja, wir wollen bauen. Halleluja. Amen. Hey, stellt euch mal vor, wir sind Nehemias und wir sind das Volk und wir stehen auf und sagen, ja, wir wollen Pforzheim mit der Liebe Gottes erreichen und weit darüber hinaus. Wo ist die nächste Gemeinde, die wir gründen? Und vielleicht sagst du ja hier, wir haben seit 50 Jahren keine Gemeinde, wir haben noch nie eine Gemeinde gegründet. Dann wird es höchste Zeit, irgendwann mal zu träumen davon. Wie bekommt man Babys? Indem man träumt davon, oder? Indem man sagt, hey, ich will ein Baby bekommen. Und vielleicht bist du überfordert. Mir geht es auch nicht darum, dass wir jetzt Gemeinde gründen. Aber ich wünsche mir, dass wir den Traum von Gott bekommen. Ein Traum, der größer ist als das, was wir jetzt erleben. Dass wir sagen, hey, das sind noch so viele Menschen in Pforzheim. Wir wollen da irgendwie einen Zugang zu ihnen finden. Er vermittelt die Vision. Und das Volk nimmt die Vision an und sie gehen ans Werk. Pastor Jonas hat letzten Sonntag hier darüber gepredigt, wie jeder ans Werk ging. Wie jede Familie genau wusste, was zu tun ist. Wie man sich nicht in der Quere stand. Wie man nicht neidisch aufeinander war. Sondern jeder wusste, ich bin wichtig und ich bin gebraucht und ich gehe ans Werk. Und ich will dir sagen, es gibt genug zu tun. Da ist keiner, der kommt und sagt, ich möchte mitarbeiten. Und wir werden antworten, dich wollen wir nicht haben. Okay? Es gibt genug zu tun. Ich sage das in Ulm ganz oft, es gab noch nie so eine Phase, die so spannend ist und so leicht anzukommen wie jetzt. Es gibt überall Lücken. Und dort, wo Lücken ist, kannst du leicht reinspringen, nicht wahr? So, wenn da schon 10 Techniker sind und du bist der 11., dann ist es vielleicht schwieriger. Aber wenn du merkst, hier ist eine Lücke und da ist eine Lücke und da ist eine Lücke und hier in Pforzheim ist auch nicht anders. Es gibt so viele Teams, die wir neu aufbauen wollen. Es sind Lücken da. Und das Coole ist, sie gehen ans Werk und sie lassen sich rufen. Und ich bete, dass du nicht ein Mensch bist, der nörgelt, sondern dass du dich rufen lässt. Und zwar zu der Arbeit, die da ist, die Gott dir gibt, im Gespräch überlegen, was ist dran. Da gab es ein paar Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob Jonas am Sonntag diese Ausnahmen erwähnt hat, aber diese Ausnahmen gibt es leider immer noch. Da heißt es, und die Edlen von Tekoa, sie beugten ihre Knie nicht. Wie viele Christen kenne ich, wo viele bewegt sind, aber sie sind die Ausnahme. Sie finden eine Ausrede für sich. Und ich will dir sagen, wenn du eine Ausrede gefunden hast heute, du wirst immer eine Ausrede finden. Und die Liste der Ausreden wird nicht kürzer, sondern länger. Und egal in welcher Gemeinde du bist, du wirst Gründe haben, warum, in dem Setting. Und wenn sich alles verändern würde, aber Gott wird dich nicht fragen, wie war deine Gemeinde? Sondern Gott wird sagen, du warst meine Dienerin. Du warst mein Diener. Dich habe ich berufen. Ich habe dich nicht gesetzt in die perfekte Gemeinde, sondern ich habe dich berufen, ein Teil der Lösung Gottes zu sein. Lass uns aufhören mit unseren Ausreden. Und damit meine ich nicht eine Person hier, sondern ganz allgemein, das ist eine biblische Wahrheit. Lass es nicht so sein wie die Menschen von Tekoa, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Warum erwähne ich das mit dem Taxifahren? Also ich fahre nicht Taxi, sondern ich fahre mit meinem Auto. Ich hoffe, ihr versteht dieses Bild. Kilometerweise, hunderte von Kilometern, einzelne Jungs nach Hause, weil ich euch mit hineinnehmen möchte, dass wir, ähnlich wie nach dem Krieg, jeder seine Ärmel hochgekrempelt hat und angepackt hat. Und man sprach, glaube ich, von den Trümmerfrauen, oder korrigiert mich, ja, man hat angepackt. So dürfen wir auch geistlich anpacken und sagen, und ich packe an und da gibt es was für mich. Und dann lesen wir von den Töchtern, die mitgeholfen haben. Und wisst ihr, dieser Vers, wir lasen den im Urlaub oder wir hörten den von so einer Bible-App im Urlaub und ich dachte, interessant, dass es erwähnt wird. Wenn du an Mauerbau denkst, an so eine Stadtmauer, dann denkst du klassischerweise nicht unbedingt an filigrane Frauen, die irgendwo so die Mauern bauen, oder? Aber hier gehen Frauen hin und sagen, und wir helfen mit. Wir sind ein Teil der Lösung. Reich Gottes ist was für Männer und Frauen, für Alte, für Junge. Du kommst als Baby rein und du bist nie zu alt dafür. Und du bist berufen. Und das Schöne ist, das ist der schöne Teil des Bildes. Und dann lesen wir genau und wir merken, es war nicht nur schön, sondern da ist Widerstand. Wenn du über diese Geschichte nachdenkst, hätte man doch so reagieren können. Da kommt jemand, um Jerusalem zu segnen. Und was ist die Reaktion? Hey, wir freuen uns, dass es dieser Stadt gut geht. Wir freuen uns, dass diese Stadt, die so viel Geschichte hat, die Stadt von Salomo, die irgendwann mal blühte in Gold, in Glanz und Gloria, wir freuen uns, dass sie nicht mehr so am Rande der Existenz vor sich her vegetiert. Wir freuen uns, dass irgendjemand Jerusalem auf dem Herzen hat. Aber die Realität ist Missgunst. Und ich will dir etwas zusagen. Es gibt Widerstand in deinem Leben, ob du es willst oder nicht. Und der Widerstand ist deswegen da, weil du ein Kind Gottes bist. Und solange du nur auf deiner Couch bist, bist du vielleicht selbst der Widerstand, aber erlebst noch keinen Widerstand. Aber wenn du in deine Berufung hineinkommst und sagst, und ich bin Tochter, Sohn Gottes, ich bin Kind Gottes, der Geist Gottes wohnt in mir und Gott hat mir einen Auftrag gegeben, dann wirst du gefährlich für den Teufel. Spätestens dort hast du auf jeden Fall einen Gegner. Und wir alle haben diesen Gegner sowieso. Und sorry, das ist leider auch ein Teil der Realität. Wie sehr ich mich freue, über Menschen willkommen zu heißen, heißen wir nicht alle willkommen. Wir haben manch einen Teenie verloren, geistlich gesehen. Und nicht wegen Corona, sondern wegen dem ganzen Mist, der auf dem Markt ist. Wie viele Menschen sind verwirrt? Warum? Weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe auf der Suche, wen er verschlingen kann. Und das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind unsere Menschen. Und die Frage ist, nehmen wir es hin oder nicht? Gehen wir ihnen hinterher oder nicht? Widerstand wird da sein. Vielleicht wünschst du dir ein bequemes Leben, dann ist, glaube ich, Christsein nicht die richtige Variante für dich. Denn Christsein ist nicht bequem. Habt ihr schon mal über die Apostelgeschichte nachgedacht? Ich las letzte Woche im 2. Korintherbrief und Paulus berichtet von Widerständen, die ihn betrübt haben über den Tod hinaus. Also das hatte ich noch nicht, dass er eigentlich am Leben, dass ich im Leben müde bin, dass ich dachte, ich halte das nicht aus, das überfordert mich. Und dann geht er hin und sagt, und darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und das will ich dir zurufen. Ähnlich wie Paulus will ich sagen, darum lasse ich mich nicht entmutigen. Darum lasse ich mich nicht entmutigen. Und ich weiß nicht, was dich entmutigt. Die Gründe sind so vielfältig. Aber manchmal kommen wir in unserem Leben an einen Punkt, wo wir sagen können, jetzt reicht es, ich pack's nicht mehr. Und Paulus geht hin und sagt, nein, wir lassen uns eben nicht entmutigen. Sondern, und an der Stelle meine erste Botschaft für heute Abend, neben vielen Gedanken, meine Botschaft ist, wir lassen uns nicht entmutigen. Ich nicht, du nicht. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wie sah das Leben von Paulus aus? Wie viele Christen, die ich kenne, sagen, ach, hätten die Apostelgeschichte. Und dann denke ich, willst du wirklich Apostelgeschichte? Willst du wirklich das erleben, was ein Paulus erlebt hat? Also ich nicht. Ich will keinen Schiffbruch und nochmal einen Schiffbruch und gesteinigt werden, nochmal gesteinigt werden. Wie sieht man hinterher aus? Also wer will das schon? All den Widerstand, den Petrus, den Paulus, den diese Männer Gottes erlebt haben, will ich das? Nein, ich will ja wirklich. Aber sie haben die Welt verändert. So, wenn du Widerstand erlebst, ist es kein schlechtes Zeichen. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Zeichen, dass der Teufel Angst vor dir hat. Und ich wünschte, der Teufel hätte Angst vor jedem Christen. Wusstest du, dass derselbe Geist Gottes, der in dir ist, der Geist Gottes von Reinhard Bonnke ist? Und von all den anderen großartigen Männern und Frauen Gottes, die die Welt, wo wir sagen, es ist derselbe Geist Gottes, kein anderer. Und er wohnt in dir und er wohnt in mir. Und es ist kein anderer Geist Gottes, es ist kein anderer Jesus, den wir bezeugen, sondern genau derselbe. Also, wie gehen wir um mit Widerständen? Das Erste ist, unsere Haltung darf sein, wir rechnen mit Widerstand. Wir rechnen eben nicht, dass alles easy cheesy ist, sondern wir rechnen damit, dass uns Widerstand erlebt. Aber wir selber sind nicht, und an der Stelle, ihr Lieben, wir Christen sind nicht der Widerstand. Wir erleben Widerstand, aber wir sind nicht der Widerstand. Und als ich über diese Verse nachgedacht habe, es beginnt in Kapitel 2, als aber Sanballab, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass einer gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Was ist unsere Haltung? Sind wir günstig oder sind wir missgünstig? Sind wir pro oder sind wir kontra? Die Haltung, die diese Menschen hier einnehmen, ist, sie sind dagegen, dass irgendjemand Jerusalem unterstützen will. Sie sind dagegen. Warum? Und dann reden wir von Hass und von Hasslinien, von Vorurteilen und von Antisemitismus bis heute. Das ist die eine Seite. Und es gibt so viel verborgenen Hass in dieser Welt. Menschen sind einfach dagegen, weil sie dagegen sind. Und Frage, sind wir dagegen, weil wir dagegen sind? Ich denke, wir können die Bibel lesen und von vornherein sind wir die Guten. Oder wir können die Bibel objektiv lesen und uns überlegen, sind wir manchmal auch die Menschen, die irgendwie dagegen sind? Gegen die neuen Nachbarn. Bei uns wird gerade gebaut in der Nachbarschaft und zwar überall. Ganz oben ist eine Baustelle und es nervt. Du stehst ständig im Stau. Und ich wurde gefragt, ja, als Pastor, sind Sie jetzt dafür oder dagegen? Von der Stadt, denn in der Nachbarschaft wird, wie gesagt, alles platt gemacht. Wir haben keine Parkplätze. Es ist nicht angenehm. Und ich habe gesagt, sie haben mich gar nicht gefragt, ob ich dafür oder was ich davon halte. Also was soll ich ihnen jetzt sagen? Aber an für sich bin ich nicht dagegen. Veränderung gehört zum Leben dazu. Warum soll ich dagegen sein? Solange unsere Parkplätze uns am Ende nochmal gehören, das wäre schon nett, die brauchen wir, sind wir nicht dagegen. Weißt du, ich könnte jeden Tag zur Arbeit fahren und sagen, so ein Höllenlärm und wie kann ich da gescheit arbeiten? Und das ist die True Story, wir arbeiten mehr oder weniger im selben Büro. Manchmal ist es richtig laut. Und dann nimmst du so eine Haltung ein, du bist dagegen, aber am Ende belastet das doch nur dich selber. Du raubst deinen Frieden, du verlierst Frieden, weil du innerlich gegen bist. Wie sieht es aus mit uns? Wie steht es um unser Inneres? Denken wir gut über Menschen? Wünschen wir anderen Erfolg? Sind wir anderen wohlwollend oder missgünstig? Wisst ihr, ich liebe Gott. Gott hat sich entschieden, für uns Menschen zu sein. Punkt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Was haben wir getan? Nichts. Er ist einfach für uns. Wir waren seine Feinde. Er hat sich einfach entschieden, für uns zu sein. Und jetzt nicht nur in einer Tat, sondern er hört nicht auf, für uns zu sein. Er möchte sein Angesicht leuchten lassen über dir. Gott ist dir wohlgesonnen. Amen. Amen. Glaubst du das? Und wenn Gott uns wohlgesonnen ist, warum sollten wir den Menschen nicht wohlgesonnen sein? Den Geschwistern nicht wohlgesonnen sein? Ich habe mir vorgenommen, ich will gut denken über Menschen. Ich möchte segnen. Ich möchte die Gedanken Gottes übernehmen. So, der erste Gedanke, den ich euch mitgab, so die erste Botschaft ist, wir lassen uns nicht entmutigen. Und die zweite Botschaft, die finde ich mindestens genauso wichtig, wir übernehmen die Art Gottes. Und die Art Gottes ist, er ist ein Ermutiger. Er ist für die Menschen. Und ich glaube, gerade heute braucht es Menschen, die aufstehen und die sich gegenseitig auf die Schultern klopfen, die sich gegenseitig den Rücken stärken und die sich ermutigen. Wusstest du, dass Gott, der Heilige Geist, das ist sein Name, dass er der Ermutiger ist, der Paraklet? Ich werde euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster, einen anderen Ermahner, einen anderen Ermutiger senden. Jesus war bereits dieser Ermutiger. Und jetzt schickt Gott uns seinen Heiligen Geist und er ist der Ermutiger. Wenn Gott mich ermutigt, wer bin ich, dass ich andere Leute entmutige? Es gibt bereits so viel Entmutigung in dieser Welt. Und ich kann dir sagen, wer der Entmutiger wirklich ist, der Teufel. Er ist der Entmutiger. Und du und ich, was sind wir? Wir sind Ermutiger. Vielleicht sagst du, ist es wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Gott entmutigt nirgends, in der ganzen Bibel nicht. Gott tritt nicht auf und sagt, deine Kraft ist viel zu klein, mit dir kann ich nicht bauen, mit dir will ich nicht bauen, wer bist du überhaupt? Sondern Gott kommt und sagt, hey, wir beide, wir schaffen es. Amen. Wollen wir Ermutiger sein? Wir brauchen es. Die Frage ist, wann brauchen wir Ermutigung? Gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft. Gerade dann, wenn Widerstand da ist, wenn wir merken, hey, oh, es ist jetzt wirklich tough, dann brauchen wir Menschen, die sagen, hey, wir stehen hinter dir. Und diese Kultur, wir sprachen im Auto darüber, dass hier so eine Kultur des Willkommens ist. So am Sonntagmorgen kommst du rein und neue Leute werden im Prinzip von 10 Leuten gleichzeitig angesprochen. Wow, genial. Nicht überall ist es so, oder? Also ich kann es bestätigen, das ist nicht überall so und es ist so gut. So gut, wenn wir diese Kultur haben von, wir haben Interesse an dir, wer bist du, wie geht es dir? Und wenn wir dann noch weitergehen und sagen, und wir stehen hinter dir und wir wollen dich ermutigen. Die nächste Ebene ist, also die Grundeinstellung, wie stehen wir? An der Stelle, lass uns Menschen sein des Segens, lass uns für sein. Die nächste Ebene ist Einschüchterung. Da lesen wir, die Feinde Sanballat, Tobia verspotteten und verachteten die Juden und sprachen, wollt ihr vom König abfallen? So, der erste Angriff, der wirklich Angriff ist, ist Einschüchterung. Und ich glaube, Einschüchterung ist eins der Lieblingsmethoden, Lieblingswaffen des Feindes. Der Teufel kommt und er schüchtert ein. Und warum schüchtert er ein? Weil er dich abhalten möchte, dass du dein Werk vollbringst. Weil er dich entmutigen möchte, weil er nicht möchte, dass du vorangehst. Also schüchtert er dich ein. Wir denken an die ersten Christen, die das Evangelium gepredigt haben und sofort kommt die Einschüchterung. Hey, was macht ihr da? Ist es überhaupt legal? Nein, ihr sollt nicht reden. Wir verbieten euch zu reden im Namen von Jesus. Und die Apostel sagen, urteilt selbst, was richtig ist. Gott oder den Menschen mehr zu gehorchen. Wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Auf Hochdeutsch, wir lassen uns nicht einschüchtern. Als mein Vater von Gott hörte, er soll in Yaoundé eine Klinik bauen, da wurde er eingeschüchtert. Der oberste Bürgermeister sagte nur über meine Leiche, ich bin dagegen. Ich finde es gar nicht cool. 8 Minister haben unterschrieben, wir sind gegen dieses Projekt. Mein Vater hätte sagen können, oh, alle sind dagegen, ich lasse mich einschüchtern. Aber Gott sei Dank hat er sich nicht einschüchtern lassen. Und mittlerweile steht diese Klinik seit vielen Jahren und ich habe es mal hochgerechnet, so ohne wirkliche Zahlen zu kennen. Ich vermute, an die 1 Million Menschen wurden gesegnet durch diesen Gehorsamschritt. Stell dir mal vor, 1 Million Menschen, das ist so 10-mal Pforzheim, weil ein Mensch sich nicht entmutigen ließ. Weil er gesagt hat, ich habe von Gott gehört und diese Klinik wird gebaut werden. So, wir lassen uns nicht einschüchtern. Ich glaube, dass wir ein Volk sind, das sich gerne gegenseitig einschüchtert. Und mir ist aufgefallen, dass wir sind Deutsche, die allermeisten von uns. Und selbst wenn ich ein Chinese bin, bin ich am Ende ein halber Deutscher. Ja, das ist so die Realität, die ich begegne. Die Äthiopier sind bessere Deutsche. Also man übernimmt einfach die Kultur. Bin ich in Afrika, werde ich ein Afrikaner. Komme ich nach Deutschland, werde ich ein Deutscher. Ja. Und wir sind ein Volk, das sich gerne gegenseitig regelt, erzieht, ermahnt, korrigiert, einschüchtert. Wie geht ein Kind damit um, wenn ein Kind reinkommt und gleich hört es, pssst. Ich habe das schon nie erwähnt, dass ich das damals erlebt habe in der Ulmer Gemeinde. Ich kam mit meiner Tochter rein, es war eine Bibelstunde und gleich habe ich gemerkt, einschüchternde Blicke, pssst, sei leise. Das eine Kind ist wirklich eingeschüchtert, das andere Kind pfeift drauf. Aber gerade wenn du sensibel, hochsensibel bist, denkst du, da komme ich nie mehr wieder. Meine Tochter kam am Sonntag in den Gottesdienst und sie hatte schön pink gefärbte Haare, 8 Jahre alt. Und dann kam sie nach Hause und sie erzählte, die Leute finden alle meine Haare so schön. Und ich dachte, was für eine tolle Gemeinde. Ich war echt happy. Denn ganz ehrlich, es hätte genau andersherum sein können. Was? Deine natürlichen Haare sehen doch so schön aus, du bist so hübsch, du brauchst doch nicht irgendwelche Farbe drin. Und schon bist du eingeschüchtert. Kinder spielen in ihrem Garten Fußball und der Ball landet in Nachbarsgarten und der Ball wird mir nicht rausgegeben. Realität überall in Deutschland. Einschüchterung. Und das ist nicht gut. Wusstest du, dass Einschüchterung nicht die Waffe der Christen ist? Dass das nicht in unser Waffenarsenal gehört? Wir sind nicht die Menschen, die einschüchtern. Aber leider übernehmen wir Christen immer wieder Arten, die eigentlich ein Teil der Welt sind. Und wir merken es oft gar nicht. Wer von euch hat schon mal eine Geburtstagsparty geschmissen? Darf ich mal fragen? Ganz viele. Ein gutes Beispiel. Warum? Weil du gibst dir Mühe, du willst gefeiert werden oder du willst deine Freunde, keine Ahnung, auf jeden Fall gibst du dir Mühe. Vielleicht hast du Essen bestellt oder du kochst selber ganz viel. Du hast aufgeräumt, Deko ist, alles ist vorbereitet. Und du bist noch nicht reich, dass du dein eigenes Haus hast, sondern du wohnst vielleicht noch in einer ganz normalen Wohnsiedlung. Und noch bevor die Party losgeht, klingelt es an der Tür und du wirst eingeschüchtert. Schon erlebt? Ich habe das schon manchmal gehört. Und ich denke mir, was geht da ab? Wir rauben uns gegenseitig Freude. Statt zu sagen, hey, sie feiern Geburtstag, wir gratulieren, wir sind ihre Nachbarn, wir freuen uns, wir sind für sie, kommen wir und schüchtern ein. So, und an dieser Stelle dürfen wir als Gemeinde einen radikalen Switch machen, nicht fromm reden, sondern anders denken. Wir sind nicht die Menschen, die einschüchtern. Das überlassen wir dem Teufel. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind mutig. Also genau das Umgekehrte. Wir schüchtern nicht ein, aber wir lassen uns auch nicht einschüchtern. Gott hat uns nicht einen Geist gegeben der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das Schöne ist, das Volk Gottes lässt sich eben nicht einschüchtern. Ich weiß nicht, welche Beispiele die noch kamen. Bei uns vor 4, 5 Jahren haben wir unseren legendären Teppich rausgerissen. Und es war krass. Wir haben den ersten Bautag nach 30 Jahren in Ulm durchgeführt. Bautag im Sinne von wirklich Lärm gemacht. Die Kirche wurde gebaut, da war ich in Afrika, ich war ein Teenie, ich kam zurück, schöne Kirche, Teppich wurde mit der Zeit richtig schön hässlich und legendär hässlich und irgendwann war es Zeit, den Teppich rauszureißen. Und mit 30 Menschen, Frauen und Männern, so richtige Goliaths, haben wir diesen ganzen Teppich rausgerissen an einem Tag. Es war noch keine 8 Uhr, schon stand die Nachbarn, nee, die Polizei stand da, Ruhestörung. Ich dachte, krass, wir sind hier echt sehr beliebt, oder? Einschüchterung. Wie gehst du damit um? Wir ließen uns nicht einschüchtern. Das war auch nur ein Tag. Wir waren natürlich vorsichtig und haben versucht, leise zu sein. Und jetzt wird bei uns gebaut, zurück zu unserer Baustelle. Welche Haltung nehme ich ein? Bin ich dagegen oder bin ich dafür? Lass uns doch Menschen sein, die etwas von der Art Gottes übernehmen. Und Gott ist für die anderen Menschen. Gott geht nicht gleich hin und sagt, hey, dürft ihr das auch wirklich? Sondern er ist und bleibt für uns Menschen. Und wir lassen uns nicht einschüchtern. Mit 16 Jahren habe ich meinen zweiten Schülerbibelkreis gründen dürfen. Warum? Ich bin gewechselt von einer Schule zur anderen. Und am Ende muss es jedes Schuljahr neu gründen in irgendeiner Art. Und in diesem Fall war ich gewechselt. Also musste ich zu der Direktorin gehen und dort anklopfen. Jetzt hatte ich die Frau noch nie gesehen und ich hatte richtig Respekt vor dieser Frau. Ich war eingeschüchtert. Und ich war mutig, beides irgendwo, so in diesem beiden drin. Was tust du? Jetzt klopfst du da an und sagst, Frau Präsidentin gefühlt, sie war es natürlich nicht, aber so vom Stand ganz, ganz weit oben. Wir würden gerne einen Schülerbibelkreis gründen, den gab es schon, aber jetzt fangen wir neu an und wir hätten gerne die Schulaula und wir würden gerne auf dem Schulhof einen Schülergottesdienst und wir würden gerne dies und das. Und wir waren auch fordernd. Und die Direktorin schaut uns an und sagt, einverstanden. Es ist einfach schön, dass wir Gunst gefunden haben. Haargenau derselbe Vorgang von meinen Freunden und die Schulleiterin und die Direktorin sagten, nein, wir sind dagegen. Und jetzt, wie gehst du damit um? Und meine Freunde sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir dürfen nicht, aber wir haben den Auftrag von Gott, also treffen wir uns außerhalb der Schule, aber wir lassen uns nicht abhalten, unsere Mission zu erfüllen. Und ich weiß nicht, was deine Mission ist. Nein, ich weiß schon, wie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet Jesus dich. Ich weiß nicht, was die konkrete Mission ist, aber ich lade dich ein, lass dich nicht einschüchtern. Und sei du kein Einschüchterer. Die nächste Ebene ist Entmutigung. Da lesen wir Kapitel 3. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia antwortete, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Entmutigung. Wenn der Teufel ein Einschüchterer ist, dann ist er hundertprozentig ein Entmutiger. Warum entmutigen? Weil wenn du entmutigt bist, dann tust du nichts mehr. Dann verlierst du Kraft, dann verlierst du Mut. Und deswegen ist er so darauf erpicht, dich irgendwie zu entmutigen. Dieser Tobia war nicht der Teufel. Aber der Geist dahinter ist dieser teuflische Geist von ich halte dich auf, ich möchte nicht, dass du für Gott effektiv bist. Ich möchte dich gerne entmutigen. Und deswegen ist mir Ermutigung so wichtig. Warum? Weil der Teufel derjenige ist, der entmutigt. Und wir als Gemeinde, wir ermutigen. Amen. Das ist so wichtig, dass wir das nicht theoretisch irgendwie bejahen, sondern dass wir verstehen, das ist eine Waffe, die Gott uns gibt. Es gibt Waffen, die haben wir nicht und es gibt Waffen, die haben wir. Wir sind nicht die Einschüchterer, wir sind nicht die Entmutiger, aber eine Waffe haben wir, nämlich Mut von Gott. Und die andere Waffe ist Ermutigung. Zu sagen, hey, ich glaube an dich, du starker Held. Ich glaube an dich, warum? Weil Gott bei dir ist. Und die Frage ist immer, wann brauchen wir Ermutigung? Wann muss ein Kind ermutigt werden? Wenn es eigentlich schwach ist, wenn es denkt, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Und dann kommst du als Papa und sagst, doch, das schaffst du schon. Irgendwie, das schaffst du schon. Komm, probier's nochmal. Aber ich habe schon probiert. Na, probier's nochmal. Aber ich schaff das nie. Nein, komm, das schaffst du auch. Alle anderen, du, keine Ahnung, wie man ermutigt, ja? Also ich weiß schon in etwa, ja, aber es gibt so unterschiedliche Wege. Aber am Ende ermutigen wir unsere Kinder. Warum? Weil sie es brauchen in dem Moment. Und ich glaube, wir als Gemeinde dürfen genau diesen Geist der Ermutigen wirklich übernehmen und herbeirufen, sagen, Geist Gottes, hilf uns, dass wir nicht die Menschen sind, die Kraft rauben. Warum will er dich entmutigen? Weil der Teufel Angst vor dir hat. Der Teufel hat Angst vor Menschen, die wissen, wer sie sind. Der Teufel hat Angst vor Christen, die wissen, ich bin Christ, der Geist Gottes wohnt in mir, ich habe einen Auftrag. Und Gott hat gesagt, meine Worte werden nicht leer zurückkommen. Und deswegen will er dich abhalten. Du bist Licht, du bist Salz. Also deswegen will er, dass du ganz klein bist und dass du das eben nicht bist. Dass du eben nicht ein Teil der Lösung Gottes bist. Aber jeder Mensch von uns, der sich besinnt, wer bin ich, und der darin lebt, der aufsteht und sagt, ich bin nicht mehr der Sofahocker, nicht der Couch, was auch immer, sondern ich bin ein Teil der Lösung, der wird erleben, dass er gefährlich wird. Gefährlich für den Feind. Gefährlich für den Teufel. Und der Teufel wird kommen und er will dich entmutigen. Und an dieser Stelle lassen wir uns nicht entmutigen. Ich finde es so wichtig, dass wir genau das, ja, nicht nur uns selber zusagen, sondern dass wir die Worte, die Gott uns an dieser Stelle sagt, ja, wirklich übernehmen. Warum könnten wir uns entmutigen lassen? Weil wir nicht immer säen und ernten, sondern wir säen und im Geistlichen ernten wir manchmal verzögert. Vielleicht kennst du diesen Gedanken, ich habe so viel gemacht und was sehe ich? Und dann bist du entmutigt. Und an der Stelle will ich dir sagen, was du getan hast aus Liebe, ist nicht umsonst. Vielleicht sagst du, hey, ich habe gebetet für Menschen und ich habe lange gebetet. Und jetzt höre ich auf und Gott sagt, hey, bleib dran. Hör nicht auf. Und Gott sagt dir deine Gebete. Vielleicht hast du die Erfüllung davon noch nicht gesehen, aber sie war nicht umsonst. Simon Lempenauer begegnet einem jungen Mann auf dem Kirchentag und hat ein flüchtiges Gespräch und er spürt, dieser Mann braucht Jesus. Und sie reden darüber. Und sie treffen sich lange Zeit nicht. Und irgendwann laufen sie sich wieder über den Weg und dieser Mann sagt, hey, du bist schuld, dass ich nicht nur Christ bin, sondern dass ich am Leben bin. Denn eigentlich wollte ich mein Leben beenden. Und ich war dort auf diesem Kirchentag und dann bist du mir über den Weg gelaufen und deine Worte haben mir Hoffnung gegeben. Und genau darum geht es. Wusste Simon das in dem Moment? Nein. Wusste das ein Jahr später? Nein. Als ich in der Klasse war, habe ich viel von Jesus geredet. Die Leute wussten, dass ich Christ bin. Hat sich jemand bekehrt? Nein. Im ersten Jahr? Nein. Im dritten Jahr? Nein. Habe ich aufgehört? Nein. Im vierten Jahr der erste. Im fünften Jahr gleich 4, 5. Und Jahre später bekam ich Briefe, ich bin Christ geworden aufgrund von deinem Zeugnis. So an dieser Stelle, es geht nicht verloren, was wir ja in Liebe gesät haben. Und Gott fordert uns an dieser Stelle auf, einfach dran zu bleiben. Und dann lesen wir, dann kommt die nächste Ebene, nämlich der Frontalangriff. Als aber Sanballab und Tobia und die Araber und Ammoniter und Asdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie zornig und verschworen sich miteinander, um gegen Jerusalem zu streiten und Verwirrung anzurichten. Also die nächste Ebene habe ich persönlich noch nie erlebt, dass jemand mich umbringen will. Aber die Feinde Jerusalems wollen die Juden umbringen. Sie verschwören sich und wir werden diesem Werk ein Ende setzen. Wir sind dagegen. Und man merkt, die Allianz wird immer größer und immer stärker und der Ton wird immer aggressiver. Und hier ist das Volk, dieses Volk, das sich nicht entmutigen ließ, das sich nicht einschüchtern ließ, das einfach sagt, und wir sind die Lösung, wir gehen ans Werk. Und nachdem sie 2/3 der Mauer gebaut haben oder die Hälfte oder vielleicht noch mehr, sind sie auf einmal platt und sagen, es lohnt sich nicht mehr. Die Arbeit ist zu viel. Und die Arbeit ist zu viel und die Arbeiter zu wenig. Und ich dachte, wie viele Kirchen fühlen sich genau wie in diesem Frontalangriff gerade jetzt. Dass sie sagen, es gibt noch so viel zu tun, wo sind die Arbeiter? True story. Die Arbeit ist noch so viel und wo sind die Arbeiter? Und am Ende ist man entmutigt. Aber Frage, wenn man 50% gebaut hat, kann man die nächsten 50 auch noch bauen? Eigentlich schon, oder? Also objektiv gesehen stimmt es nicht. Es war nicht wahr. Aber plötzlich kam dieser Gedanke auf, wir schaffen es nicht. Wenn dieser Gedanke da ist in deinem Leben, du schaffst es nicht, dann will ich dir sagen, er ist nicht wahr, sondern er ist vom Teufel. Wenn du 50% geschafft hast, dann wirst du die nächsten 50% auch schaffen durch Gottes Hilfe. Gottes Zuspruch ist da, dass er das, was er in deinem Leben angefangen hat, auch zu Ende führen wird. diesen Glauben, den er geschenkt hat, er wird es zum Ziel führen. Aber die Realität ist, irgendwann kommt ein Punkt, wo du sagst, ich schaff's einfach nicht mehr. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind Menschen immer wieder. Oder vielleicht bist du schon selbst in deinem Leben an so einen Punkt gekommen, dass du sagst, ich schaff's nicht. Und dann brauchst du einen Nehemia. Ein Nehemia, der eine Predigt hält. Und diese Predigt ist, hey, ihr lieben Leute, fürchtet euch nicht, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft. Und diese drei Dinge will ich uns nochmal mitgeben. Angst ist nie eine Waffe Gottes. Der Teufel arbeitet mit Angst, Gott nicht, ja? So fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Warum nicht? Weil alles rosarot ist, weil alles easy cheesy ist, weil alles einfach ist? Nein, sondern weil es eine Hoffnung gibt, an den Herrn denkt. Und wenn ich an Gott denke, dann denke ich nicht an den lieben, netten, kuscheligen, großen Eisbären. Wir haben manchmal so ein Bild von Gott als den süßen, netten. Sondern Nehemia sagt, an den Herrn denkt, den Großen und den Furchtbaren. Gott ist Gott, Gott ist die Majestät. Jede Macht auf dieser Welt, die Gott herausgefordert hat, hat bislang immer den Kürzeren gezogen. Immer. Ein ganzes Heer, 170.000 Mann, kommt gegen Jerusalem, verlästert, spottet über Gott. Am nächsten Tag liegen sie alle tot auf dem Boden, weil der Engel des Herrn kam. Also jeder, der meint, Gott ist irgendwie süß und nett, Gott ist die Liebe, aber er ist nicht süß und nett. Und dieser große, unglaublich furchtbare Gott ist dein Gott. Er ist auf deiner Seite. Und er sagt, weil ich auf deiner Seite bin, brauchst du keine Angst haben. An den Herrn zu denken, bedeutet, Gottes Verheißungen vor Augen zu halten. Und ihr kennt Gottes Wort, es sind so viele Verheißungen. Allein die Verheißung, dass Gott sagt, und siehe, ich bin bei euch. Während Corona, du warst vielleicht ganz allein, aber du warst nicht allein. Du wusstest, Gott ist da, oder? Ich bin bei euch. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Nicht an manchen Tagen, sondern alle Tage, bis ans Ende der Welt. An den Herrn zu denken, bedeutet, die Bibel zu öffnen und zu schauen, wie ist denn Gott? Wie kämpft denn Gott? Und wir merken, Gott kämpft nicht mit Schwert. Und doch ist er der Mächtige. Mose tritt auf vor den Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Pharao sagt, nein, danke. Und dann beweist Mose, wer Gott ist, indem er seinen Stab auf den Boden legt. Und dieser Stab wird zur Schlange. Und Pharao sagt, das kann ich auch. Und seine Stäbe werden auch zur Schlange. Und dann isst die Schlange des Mose, die Schlange Gottes, isst die anderen auf. Und der Pharao merkt, ups, sorry, da ist eine größere Macht, aber er will es nicht wahrhaben. Und dann kommt ein Zeichen nach dem anderen und Gott zeigt, und ich bin der Mächtige, ich bin der Stärkere. Und dieser Stärkere ist auf deiner Seite. Er ist auf meiner Seite. Brauchst du Angst haben? Nicht wirklich, der Stärkere ist auf deiner Seite. Jesus ruft am Kreuz aus, es ist vollbracht. Und egal wie die Realität ist, die wir wahrnehmen, wir dürfen wissen, das Ewige ist schon längst bestimmt. Himmel und Erde mögen vergehen, aber seine Worte bleiben bestehen. Dieses Haus Gottes wartet für dich, wartet auf mich und Gott freut sich, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und dann geht es weiter und dann sagt Nehemia und kämpft. Kämpft für. Wisst ihr, was das Volk Gottes nicht getan hat? Also A, war Nehemia ganz, ganz realistisch. Er hat nicht gesagt, ach, wir werden doch nicht angegriffen, die kommen eh nicht. Sondern er hörte das und sagt, okay, wir werden angegriffen. Und deswegen hören wir nicht aufzubauen, sondern in der rechten Hand haben wir die Schaufel und in der linken Hand das Schwert. Cooler Leiter, ich feiere Nehemia, absolut. Und sie arbeiten weiter, nicht mehr so schnell, aber sie arbeiten weiter. Mit der Schaufel und mit dem Schwert. Und dann geht Nehemia hin und sagt, wer auch immer von uns angegriffen wird, wo auch immer, der bläst ins Horn. Und dann sagen die anderen nicht, ach, Gott sei Dank hat es uns nicht erwischt. Und dann sagen die anderen nicht, die sind jetzt dran. Sondern was tun die anderen? Sie kommen und unterstützen, jeder kämpft für jeden. Manchmal habe ich ja den Eindruck, im Reich Gottes ist es eher umgekehrt, ja? So, dass man sagt, ach, Gott sei Dank hat es uns nicht erwischt. Nur die Nachbarsgemeinde, die darbt jetzt. Nein, wir dürfen füreinander treten, füreinander einkämpfen. Wir dürfen gerade auf den Rücken dessen stärken, der gerade in Bedrängnis ist. Das ist Gemeinde. Amen. Füreinander eintreten. Füreinander kämpfen. Ganz natürlich. Ich hoffe, niemand geht raus und denkt, wir sollen jetzt hier Schwerter nehmen. Wir kämpfen natürlich, indem wir Gutes sprechen, Worte des Segens sprechen, indem wir gut denken. Ich will euch das nochmal sagen, Einschüchterung ist nicht eine Waffe Gottes. Sie gehört in die Welt. Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir schüchtern nicht ein. Und Entmutigung ist auch nicht die Waffe Gottes, sondern ist auch die Waffe des Teufels. Die Waffe Gottes ist Ermutigung. Und ich bete, dass wir eine Gemeinde werden und eine Gemeinde sind, wo Menschen reinkommen ohne Mut und sie gehen raus und fühlen sich wie Helden. Ich bete, dass unsere Kinder reinkommen und sie gehen raus und sagen, und wir werden die Welt verändern. Ich bete, dass unsere Teenies größere Visionen haben als wir. Ich bete, dass wir mit 80 so ähnlich sind wie Caleb, dass wir immer noch Träume und Visionen haben. Ich habe heute Nachmittag zu unseren Senioren gepredigt und ich habe gesagt, weißt du, wir sind jetzt vielleicht 30, 40 hier im Seniorenkreis. Meine Vision wäre, dass 300 da sind. Hey, was für eine Vision. Wir wollen viele Kinder, wir haben viele Kinder, wir wollen viele Jugendliche und viele sind da, aber ich will auch viele Senioren. Warum? Sie sind da in der Stadt. Sollen die nicht an Jesus glauben? Und ich merke, wir drehen uns um uns selber und drehen uns um uns selber. Und es gibt so viele Menschen, die wissen nicht von Jesus. Und die Frage ist, träumen wir mit? Ich bete, dass 80-Jährige in unseren Gottesdienst kommen, sich bekehren und sagen, wir wollen ein Teil der Lösung Gottes werden. Dass wir eine Gemeinde werden, die sich so ermutigt. Warum? Weil wir an Gott glauben. Und weil wir diese komischen Machenschaften des Teufels eben nicht anwenden. Und ich kann euch sagen, ich kenne Christen, die sind 60 Jahre Christen, aber eigentlich willst du nicht mit denen reden. Denn wenn du mit denen redest, wirst du nicht ermutigt, sondern entmutigt. Sie sind so fromm, aber das, was sie dir wirklich mitgeben, ist, raubt dir Kraft. Und an dieser Stelle prüf dich, bist du ein Ermutiger oder ein Entmutiger? Bist du jemand, der Gutes sät, der Gutes sieht und es freisetzt. Und ich glaube, das darf genau Gemeinde sein. Wir dürfen eine Gemeinde sein, die Menschen freisetzt in den geistlichen Dienst hinein. Freisetzt, die beste Version von ihnen selber zu werden. Das sind wir schon und da dürfen wir noch mehr hineinwachsen. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Geschichte von Nehemia. Und wenn wir jetzt im Jahr 2021 als Mosaik und als Ekklesiakirchen und als Pfingstgemeinden und als Kirche ganz allgemein weltweit gebeutelt sind und wenn unsere Gottesdienste nicht so erstrahlen, wie sie vielleicht vorher erstrahlt sind, wenn nicht mehr so viele Menschen bewegt sind und wenn wir vielleicht Lücken haben und die eine Gemeinde ist stärker betroffen als die andere, dann wollen wir nicht auf die anderen zeigen und sagen, ach wie gut, dass es uns nicht erwischt hat, sondern wir wollen uns gegenseitig den Rücken stärken, wir wollen uns gegenseitig ermutigen, wollen füreinander sein und wollen ganz neu die Stadtmauer, wollen ganz neu diese Mauer hier aufbauen und ausrichten. Und Gott, danke, dass du jedem Einzelnen von uns diesen Auftrag gegeben hast, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus, du kamst als die Gabe Gottes und so wollen wir leben als ein Geschenk Gottes. Du kamst nicht zu entmutigen, sondern zu ermutigen. Und du, Heiliger Geist, bist der Ermutiger. Und wenn du Raum gewinnst in unserem Herzen und wenn du Raum gewinnst in unserer Gemeinde, dann kommen Menschen ohne Mut und sie gehen als Mutige raus. Dann kommen Menschen als ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne Sinn im Leben und sie gehen raus mit Sinn, mit Perspektive, mit Hoffnung für ihr Leben. Dann kommen Kinder hier rein und sie fühlen sich wertgeschätzt und geliebt und geachtet und sie gehen raus und sie verändern ihr kleines Umfeld. Und dann kommen alte Menschen rein und sie fühlen sich geliebt und wertgeschätzt. Und Gott, nicht nur, weil wir schöne Worte hören von deinem Wort, sondern weil jeder Einzelne von uns ja ein Träger deines Geistes ist. Gott, und ich bete so sehr, dass wir verstehen, worum es geht und dass wir alle dazu beitragen, dass genau diese Atmosphäre der Liebe, seht, wie sehr sie sich lieben, diese Atmosphäre der Veränderung, diese Atmosphäre der Annahme, geprägt und ja, bestimmt wird von jedem Einzelnen von uns. Spürt ein Mensch verneinende Blicke oder ein Lachen, das von Herzen kommt, ein Lächeln, das von Herzen kommt. Ich lade dich ein, dass du in deinem Herzen eine Entscheidung triffst. Ich bin nicht mehr ein Entmutiger. Ich kehre um. Gott hat mich nicht bestimmt, ein Richter zu sein. Ich bin nicht der Entmutiger, sondern ich möchte ein Ermutiger sein. Wenn Menschen mir begegnen, dann sollen sie nicht verneinende Blicke erleben, sondern bejahende Blicke. Dann sollen sie segnende Worte, nicht fluchende, sondern segnende Worte. Und wir stehen alle vor Gott oder wir sitzen vor Gott, wir haben unsere Augen geschlossen. Und ehrlich, ich glaube wirklich, dass Menschen heute eine Entscheidung treffen dürfen, zu sagen, Jesus, ich bin nicht nur fromm und ich nenne dich nicht nur Herr, sondern ich bete, dass ich deine Art an dieser Stelle übernehmen kann. Und menschlich gesehen schaffe ich es nicht, aber ich schaffe Raum für deinen Geist und ich ziehe ganz bewusst deine Art an, denn sie ist nicht deutsch, das kann ich dir sagen. Deutsch ist 99% ist nicht gut genug, da ist immer noch ein Fehler und wir reden alle über den Fehler. Sie ist nicht deutsch, aber sie ist himmlisch und es ist so wichtig, dass wir das Himmlische anziehen. So, wir haben unsere Augen geschlossen, wer möchte in seinem Herzen diese Entscheidung treffen? Und ich möchte ein Ermutiger sein, eine Ermutigerin sein. Dann darfst du mal deine Hand heben. Halleluja. Setzt eure Hände mal hin. Wenn es ernst gemeint ist, glaube ich, wird diese Gemeinde noch bald auf einem ganz anderen Niveau sein. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir reden manchmal so fromm. Nehemia war gar nicht so fromm. Der war down to earth und doch war der Geist Gottes auf ihm. Und er hat sein Land verändert. Und ich glaube, wenn diese Haltung unsere Haltung wird, kommen Menschen hier rein und sagen, hier komme ich wieder. Einmal hier und nie mehr wieder. Davon bin ich echt überzeugt. Lass uns Menschen sein, die den Geist der Ermutigung freisetzen. Amen.